Gut, heute, das letzte Mal hatten wir angefangen, über die ganzen Dinge, über die Zeiten und Zeitpunkte zu sprechen. Gehe ich heute nicht nochmal darauf ein. Das könnt ihr gerne nachhören oder auch die Unterlagen dann auch mal mitkriegen, wer das haben möchte. Aber ich möchte nochmal am Anfang an die 10 Punkte erinnern. Weil, wie gesagt, es geht mir nicht darum, jetzt ein Verstandeswissen zu vermitteln, in erster Linie, damit du über die ganzen Dinge theoretisch Bescheid weißt, sondern diese ganze Lehre um die Endzeit, wenn wir uns damit beschäftigen, und es wird schon noch eine Weile dauern, weil wir uns Zeit dazu nehmen, damit wir müssen drinnen fest sein, wir müssen die Dinge erkennen, wir müssen das wissen, bevor es geschieht. Ein Mann Gottes hat mir diese Woche, haben wir uns auch unterhalten am Telefon über diese ganze Thematik. Und es gibt ja viele Prophetien auch dahingehend, dass in Deutschland sich Dinge verändern von heute auf morgen. Und dass die goldenen Zeiten vorbei sind und dass Rezession kommt. David Wilkerson hat es auch gesehen, dass durch einen weltweiten Börsencrash die Wirtschaft in den westlichen Industrienationen und dann auch in anderen Ländern zusammenbricht und daraus sich dann eine Folge von Kriegen entwickelt. Und viele Propheten sagen das ähnlich aus. Und dieser Mann Gottes sagte zu mir am Telefon, er hat sich viel mit dieser Thematik ebenso beschäftigt, war froh, dass er mal jemanden gefunden hat, mit dem er reden konnte. Und er sagte, mir kommt das so vor, dass die Situation in Deutschland ähnlich ist wie vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja? Und die Christen haben damals schon viele Prophetien gehört, dass sich Dinge verändern in Deutschland. Die Juden haben Prophetien gehört. In den Synagogen hat Gott gesprochen, geht raus aus Deutschland. Und die waren aber so verbunden mit der deutschen Gesellschaft, dass die gedacht haben, ja, die tun uns nichts, die brauchen uns hier in Deutschland. Auch die deutschen Christen waren eingehüllt in eine falsche Sicherheit und die hatten nie gedacht, dass sich Dinge verändern. Und mit einem Schlag kam Hitler an die Macht und dann der Countdown lief durch bis 45. Und er sagte, ähnlich kommt mir das vor, die Christenheit in Deutschland, sie hat viele prophetische Worte empfangen, sie hören das, nehmen das zur Kenntnis und gehen zur Tagesordnung über. Führen ihr normales Leben, erfreuen sich an dem Wohlstand und den guten Dingen, die sie haben, aber keiner bereitet sich so richtig darauf vor, für die Zeit, die vor uns liegt. Aber wir sind jetzt dran, wir gehören nicht zu denen, die schlafen, sondern zu denen, die aufwecken und uns vorbereiten auf die Dinge, damit wir davon nicht überrascht werden. Davon hat man letzte Woche gesprochen, im 1. Thessalonicher 5, dass dieser Tag des Herrn nicht wie ein Dieb in der Nacht über diejenigen kommt, die vorbereitet sind. Weil er wird kommen und die einen wird es unvorbereitet treffen und die anderen werden vorbereitet sein und sie werden mit Jesus da durchgehen und die werden mit ihm dann da hochgehen. Also wie gesagt, hört euch das nochmal an vom letzten Mal, beschäftigt ihr euch damit. Und aber das Ziel dieser Lehre, ich nenne bloß nochmal die 10 Punkte. Ich habe das auch noch ausgedruckt, hinten an der Seite rangehangen. Es gibt sicher noch mehr, aber ich meine, mehr wie 10 kann man sich schlecht merken. Und ich denke, es sind die wichtigsten. Ich habe das doch zu Hause an meine Pinnwand gehangen, guck immer mal drauf, lest immer mal eine Schriftstelle durch, weil das muss am Ende oder darf am Ende draus hervorkommen, in unserem Leben, dass die Lehre eine Frucht hervorbringt in uns, Vorbereitung, aber auch noch viel mehr. Und diese 10 Ziele sind praktisch das Erste, dass wir erkennen, in welcher Zeit wir leben, damit wir nicht unvorbereitet sind. Zweitens, dass wir eine tiefere Liebe zu Jesus, dem Bräutigam, bekommen. Drittens, ein sehnsüchtiges Erwarten nach seiner Wiederkunft. Zu dem Thema habe ich jetzt auch mal von einem Mann Gottes einen Ausspruch gehört, ein Zitat. Der hat gesagt, Gott entwöhnt seine Kinder vom Geist dieser Welt, von den Genüssen, vom Geist dieser Welt. Gott entwöhnt seine Kinder. Und wenn es ihnen gut geht und sie sich nicht entwöhnen lassen von Gott im Guten, dann gebraucht er Umstände, um sie von den Dingen dieser Welt zu entwöhnen. Und dann fangen sie an zu schreien, Jesus, Maranatha, komm bald wieder. Also, lasst uns vorher zu Jesus schreien, lasst uns vorher diese sehnsüchtige Erwartung entwickeln, bevor Gott dort andere Dinge anlegt. Das Vierte, Hoffnung, Zuversicht und Vorfreude auf seine Wiederkunft, das sollte unsere Grundhaltung sein, nicht Angst, nicht Furcht, überhaupt nicht. Und wenn wir das mal zurückverfolgen in den Lobpreiszeiten der letzten Wochen, versucht der Herr uns immer wieder darauf zu richten, dass er der König ist, dass er über allem steht und dass wir uns darauf freuen dürfen, dass er zurückkehrt. Amen. Das muss unsere Grundhaltung sein und nicht die Furcht. Ja. Dann Ausharren und Geduld in den Dingen, wo wir drinstehen. Umkehr, Reinigung, Heiligung, Bruch mit jeder bekannten Sünde, Reinheit, frei von irdischer Gesinnung, Bindung an diese Welt, voll des Heiligen Geistes Frucht zu bringen, Wachsamkeit, Gebet und Anbetung ohne Unterlass. Und Jesus kehrt zurück zu einer Braut, die rein ist, ohne Flecken und Runzel, voller Autorität des auferstandenen Christus in der Kraft des Heiligen Geistes. Und da habe ich noch mal ein paar mehr Bibelstellen hier auf den neuen Blatt dazugefügt, wie bei dem letzten. Also ich kann es euch nur empfehlen, das, was wir heute auch weitermachen mit dieser ganzen Thematik, das ist nicht einfach bloß eine Predigt, sondern es ist ein Bibelstudium. Ich sage euch ein paar Eckpunkte, gebe euch die ganzen Bibelstellen und damit muss man zu Hause arbeiten. Weil das braucht Zeit, um dort dahinter zu steigen. Und vielleicht offenbart dir der Herr was ich gar nicht gesagt habe. Und so ergänzt sich das Ganze. Auch mit diesen 10 Punkten gehe immer wieder mal durch. Ja. So, und heute machen wir weiter, und zwar eine Lehre über die Endzeit, Zeichen der Endzeit, die Siegel von Offenbarung 6 und Matthäus 24 miteinander zu vergleichen. Also wir beschäftigen uns heute mit den Zeichen. Was geht der Wiederkunft von Jesus voraus? Was sind die Zeichen, die Jesus erwähnt in Matthäus 24? Und wenn du das verbindest, parallel mit Offenbarung 6, den Siegel, die geöffnet werden, findest du ganz viele Parallelen. Und damit möchten wir uns heute mal beschäftigen. Bei Daniel findest du auch noch einiges. Und ihr werdet merken, auch in der nächsten Zeit, dass ich versuchen werde, immer von diesen 3 prophetischen Büchern, nämlich Daniel, Offenbarung und natürlich Jesus in seinen Endzeittreden, diese Dinge zu verbinden, weil der Heilige Geist sich nicht widerspricht. Hier sind schon mal die Bibelstellen, schon der Reihe noch mal dran. Wir sehen, wie weit wir kommen heute. Fangen wir an. Offenbarung 4. Da gehe ich bloß thematisch durch, damit wir den Vorspann zur Offenbarung 6 auch bekommen. Offenbarung 1 bis 3 sind ja die Sendschreiben an die Gemeinde. Und das waren ja Gemeinden, die schon existierten, und Jesus hat zu ihnen gesprochen. Und das ist eigentlich ein Muster, wie Jesus mit Gemeinde umgeht, wie er zur Gemeinde spricht. Und dort finde ich eine ganz interessante Aussage. Am Ende jedes einzelnen Sendschreibens an eine Gemeinde sagt Jesus, wer überwindet, dem gebe ich. Wer überwindet, ist die Bedingung, dem gebe ich. Also er spricht dort zu Heiligen, zu neutestamentischen Gemeinden der ersten Generation. Und er sagt zu ihnen, die gleichzeitig ein Muster sind für den, also für die ganze Kirchengeschichte. Und er sagt aber immer zu ihnen, wer überwindet, der wird das und das und das bekommen. Und der die Endzeit gut durchsteht und was uns dabei helfen soll, auch mit dieser Thematik uns zu beschäftigen, ist, dass es in dir eine Haltung, eine Überwindermentalität hervorbringt. Weil nur die Überwinder, die überwinden die verschiedenen Dinge, die werden am Ende das Reich der Himmel erben. Nicht jeder, der zu Jesus sagt, mein Herr, und tut nicht, was er sagt, wird halt dort nicht ankommen. Sondern nur derjenige, der mit Jesus zusammen überwindet. Und das Ganze steht bis Offenbarung 3 über die Sendschreiben zu den einzelnen Gemeinden. Und dann findest du das wieder in Offenbarung 21. Ich gebe das bloß mal rein. Das steht nicht hier vorne dran. Das kam mir vor, und zwar ein Lobpreis. Offenbarung 21, Vers 7, dort spricht Gott wieder zu denen, oder beziehungsweise dort zu Johannes, der das himmlische Jerusalem gesehen hat. Und dort sagt Gott, ich bin das, Vers 6, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürsten aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Und dann sagt der Vers 7, wer überwindet, wird dies alles erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Aber denen, die werden halt nicht hineinkommen, Vers 8. Das heißt, das sagt Gott, wer überwindet, der wird das himmlische Jerusalem, die Ewigkeit erben. Das heißt, wer sein Leben als Christ auf dieser Erde in Verbindung mit Jesus führt und die einzelnen Dinge überwindet. So, Johannes wird hier im Kapitel 4 plötzlich in den Himmel raufgenommen und fängt dort an, Dinge zu sehen. Und das Erste, was er sieht im Himmel, Kapitel 4 der Offenbarung, er sieht einen großen Thron, wie ihn Hannah heute im Lobpreis gesehen hat. Und er sieht Gott auf dem Thron und die vielen Dinge dazu, die 24 Ältesten, den Heiligen Geist, er sieht das, dann das Lamm, er sieht die vier lebendigen Wesen und alle beten an. Er sieht als erstes Gott, den Vater auf dem Thron und den Himmel, den Thronsaal, Jesus, den Heiligen Geist, die vier lebendigen Wesen und die Engel und die Heiligen. Und das muss immer unser Blick sein. Und bevor es in diese ganzen Geschichten von Bedrängnis und Gericht und so weiter reingeht, ja, hat Johannes den Thron gesehen. Und es geht alles von Gott aus. Das heißt, alles, was in der Offenbarung niedergeschrieben ist, es geht von Gott aus. Es ist nicht irgendwie ein Zufall, dass Menschen irgendwas was machen, sondern auch die Dinge, die nicht so gut sind, sprich die Gerichte, alles geht vom Thron aus. Gott hat die volle Kontrolle drüber und wir müssen Gott auch Gott sein lassen. Weil manche humanistisch eingestellte Christen, die sagen, wie kann Gott sowas machen, wie kann Gott überhaupt noch Zorn haben und das ist da alles mit Jesus erledigt und das geht ja gar nicht. Gott ist immer noch Gott. Schau ihn auf dem Thron. Und wenn du dort rankommst, wie Hannah hat es super gesehen im Lobpreis, du siehst erstmal nur seine Füße, weil er riesig ist. Und das andere verbirgt er hinter einer Wolke, weil wir zurzeit noch nicht fähig sind, ihn klar zu sehen. Erst wenn wir bei ihm sind. So, er herrscht, er ist souverän. Bei ihm herrscht, im Himmel herrscht absoluter Frieden. Na, wenn auch Chaos ist auf dieser Erde, im Himmel ist absoluter Frieden. Gott herrscht. Und dort können wir im Geist immer wieder hingehen, wenn es Turbulenzen gibt auf dieser Erde, wenn wir nicht mal weiter wissen, wenn die Nachrichten sich überschlagen in den Medien mit Negativnachrichten. Wenn wir dort durcheinander kommen, Furcht haben, machst wie Johannes, geh in den Himmel, Ruhe, Frieden. Dort kommst du beim Vater zur Ruhe. Und du siehst, Gott hat alles in der Hand. Nicht nur das Universum, sondern auch dein eigenes Leben. Amen. Bewahre dir diesen Blick von Offenbarung 4. Und dann geht es weiter, Offenbarung 5. Und dann hat Johannes Gott gesehen, der auf dem Thron sitzt und er hat ein Buch, eine Buchrolle, nicht wie wir hier, sondern eine Rolle. Und diese Buchrolle war versiegelt mit 7 Siegeln und keiner war fähig, diese Siegel zu öffnen, um zu lesen, was da drin stand. Und dann sagt einer der Ältesten, Vers 5, Kapitel 5, zu Johannes, weine nicht, denn es hat überwunden der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine Siegel zu öffnen. Und dann hat er Löwe und Lamm, also Jesus, gesehen und er hat das Buch aus der Hand Gottes genommen. Und dann, als Jesus das gemacht hat, dann kam wieder eine Welle von Lobpreis. Die Ältesten haben sich niedergeworfen vor Jesus und die hatten dort unsere Gebete, goldene Harfen und Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Das ist alles dort. Unser Lobpreis wird vom Himmel gebracht. Sie singen ein neues Lied und sie ehren Jesus. Und dann geht dieser Lobpreis durch. Die Engel, die 10.000 mal 10.000, das sind, glaube ich, 100 Millionen Engel. Stellt das mal vor. Der Johannes ist im Himmel und sieht, wie Jesus diese Schriftrolle über. Ich meine, wir beschäftigen uns dann mit dem Thema, ne, der Siegel, wenn die aufgetan werden. Und Jesus hat das Buch in der Hand und dann 100 Millionen Engel um seinen Thron und beten ihn an. Das sind gigantische Ausmaße. So, und dann geht es in Vers 6 rein, Kapitel 6, und dann fängt das Lamm an, die Siegel zu öffnen. Und das werden wir dann noch eins nach dem anderen werden wir vergleichen. Das erste Siegel mit Offenbarung, mit Matthäus 24, was sagt Jesus und dann so weiter und so fort. Dieses Siegel, als Jesus, wenn Jesus die öffnet, und jetzt gehen wir mal rüber in Matthäus 24, Vers 8. Das sagt Jesus, diese Dinge, das ist so ein Anfang von wen? All dies aber ist der Anfang der Wehen. Was sind Wehen? Ich kann da schlecht mitreden als Mann, aber eine Frau schon. Durch Wehen wird etwas zur Geburt gebracht. Die Wehen leiten den Geburtsvorgang ein. Und es sind am Anfang das ganz normale Wehen. Aber der Intervall wird immer kürzer und die Intensität der Wehen wird immer heftiger. Und dann der letzte Teil der Presswehen, das ist ja der heftigste, das geht dann Schlag auf Schlag, geht das durch, bis das Kind raus ist. Da gibt es kein Zurück mehr. Und ähnlich ist es zu verstehen, was Jesus hier sagt mit diesen ganzen Zeichen, wenn wir darüber sprechen, ist er nennt einen Anfang der Wehen, wir kommen noch darauf, was das ist, und dann sagt er, es geht erst langsam los, es sind erst lange Zeitabstände zwischen den einzelnen Wehen. Aber gegen Ende, also das heißt, bevor etwas geboren ist, wird es immer heftiger von der Schmerzintensität und von der Auswirkung und die Zeitintervalle werden immer kürzer. Das geht heftiger hintereinander weg, bis etwas durch ist und geboren ist. Amen. Und so müssen wir uns auch das vorstellen mit den Zeichen der Endzeit. Die sind erst, es gibt einen Beginn dessen und dann gibt es lange Zeitabschnitte, wo erstmal nicht viel passiert und dann wird es immer, immer heftiger. Und wir leben so, noch nicht in den Presswehen, aber wir leben so ziemlich weit hinten schon zur Zeit. Jesus nennt hier den Vers 8 den Anfang der Wehen. Und er bezieht sich hier auf den Vers 7 oder Vers 6 und Vers 7. Er sagt, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Das heißt, wir hören ja auch viel von Kriegen heutzutage, ne, weltweit. Und es ist noch nicht das Ende. Manche haben gedacht, als Hitler an die Macht kam, der Zweite Weltkrieg, jetzt geht alles zu Ende. Das haben viele Gläubige gedacht, auch schon ein paar Jahre vorher, als der Erste Weltkrieg begann, da haben die gedacht, jetzt geht alles zu Ende. Und jetzt schaut die Welt darauf aus, dass diese Regierung hinter der Regierung den Dritten Weltkrieg plant. Gibt ja auch einige Prophetien in der Richtung, dass nach dieser Rezession, die über die Erde kommt, durch den Börsencrash, dass sich dann kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den Industriestaaten zu einem Weltkrieg dann irgendwie entwickeln. Aber das ist auch noch nicht das Ende. Und dann sagt Jesus hier, es muss so geschehen, es ist noch nicht das Ende. Und Vers 7, es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Und diese Bezeichnung, es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich, das haben die Juden damals verstanden. Für uns ist es heute erstmal eine Aussage, aber für die Juden, die wussten ganz genau, was das bedeutet, weil das ist im jüdischen Sprachgebrauch ist es die Bezeichnung für einen Weltkrieg, der dem Kommen des Messias vorausgeht. Also in der jüdischen Bereshit Rabbah steht geschrieben, wenn ihr Königreiche sehen werdet, die sich gegenseitig erheben, dann gebt Acht und erkennt die Fußstapfen des Messias. Das heißt, Königreich, Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich ist die jüdische Bezeichnung für einen Weltkrieg. Und dann Vers 8, das ist der Anfang der Wehen. Und wann war denn der Erste Weltkrieg? Das war 1914 bis 1918. Ich habe mich jetzt viel mit der Thematik beschäftigt und manche Bibellehrer, da gibt es die unterschiedlichsten Auslegungen, aber wir müssen dort wirklich am Wort dranbleiben und wie gesagt zurückgehen zum jüdischen Verständnis, um das zu verstehen, weil manche gesagt haben, auch die etwas sehr supergeistigen, die sagen, 70 nach Christus mit dem Fall Jerusalems hat sich alles aus Matthäus 24 und der überwiegende Teil von Offenbarung alles schon erfüllt, die ganzen Gerichte, alles schon 70 nach Christus über Jerusalem und die Juden gegangen und es gibt auch keinen Antichrist mehr und lauter diese Dinge. Aber das passt nicht, weil 70 nach Christus ging der Krieg der Römer gegen die Juden in Jerusalem. Aber da hat sich nicht Nation gegen Nation erhoben, sondern ein Reich hat alle möglichen einverleibt. Und der einzigste oder erste Krieg, der weltweites Ausmaß hatte, wo eine Nation nach der anderen in eine kriegerische Auseinandersetzung hineingezogen wurde, das war der Erste Weltkrieg. Es hat begonnen und dann war auf der Seite der Achsmächte und den anderen Mächten, wurde eine Nation, ein Königreich nach dem anderen in diesen Krieg mit reingezogen und es gab unermessliches Leid. Und Jesus hat es vor 2000 Jahren vorausgesagt und hat gesagt, das ist der Anfang der Wehen. Das heißt, es hat 1914, 18 hat es wie einen Punkt gesetzt, etwas, was vorher in der Weltgeschichte noch nicht da war. Und viele Historiker sagen, dass der Zweite Weltkrieg bloß eine Fortsetzung des Ersten Weltkriegs war. Weil man da mit Deutschland hinterher nach dem Ersten Weltkrieg nicht ganz so gut umgegangen ist. Und dann hat sich der Zweite war nur eine Folge des Ersten. Und das waren zwei Wehen, die innerhalb kurzer Zeit sehr rasant über die Erde gegangen sind. Und Jesus nennt das den Anfang. Wenn wir nochmal zurückkommen zu den Wehen, ja, dann müssen wir mal schauen, wir beschäftigen uns da mit einer Geburt. Wenn Jesus von Wehen spricht, und dann ist es auch gut, dass wir wissen, was da geboren wird. Wenn bei Menschen, manche wissen es jetzt, ob es ein Junge oder Mädchen ist, die moderne Technik macht es möglich, aber es wird auf jeden Fall ein Baby geboren, ne? Und so Lydie habe ich immer versucht rauszukitzeln, was es wird. An ihren Reaktionen, sie sagt immer, ein Baby wird geboren. Ist ja logisch. Und, aber wenn wir hier von Wehen sprechen, von denen Jesus hier erzählt in Matthäus 24, und dann ist es für uns als Christen wichtig, dass wir wissen, ja, was kommt denn da zur Geburt? Warum sind denn diese Wehen überhaupt notwendig? Und was wird denn da am Ende zur Geburt gebracht? Und darüber wollen wir uns jetzt als nächstes beschäftigen. Und da gehen wir mal in Römer 8 rein. Also Matthäus 19 machen wir dann als zweites. Römer 8, Vers 19 bis 23. Dort steht auch so etwas, dass die Schöpfung selbst in Geburtswehen liegt. Ich lese einfach mal vor, Vers 19, Römer 8. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Überlegt mal. Das soll zur Geburt gebracht werden. Auch die Schöpfung betrifft es mit. Denn, Vers 22, denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung zusammen mit uns, die wir gläubig sind, seufzt und in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung des Leibes. Das heißt, das Erste, was zur Geburt gebracht wird, das betrifft erstmal uns, die wir an Jesus glauben. Da sagst du, okay, wenn ich Jesus angenommen habe, dann bin ich ja von Neuem geboren. Dann bin ich doch Bürger des Himmels, ein Sohn Gottes. Die ganze Schöpfung wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Und viele beziehen das jetzt darauf, wir nehmen die Nationen ein mit dem Reich Gottes. Es stimmt vieles, aber wenn wir ganz genau an der Schrift arbeiten, weil da gibt es zurzeit auch viele komische Strömungen. Wenn wir ganz genau an der Schrift arbeiten, dann sehen wir, dass es die Erlösung unseres Leibes betrifft. Die Söhne Gottes, wenn die offenbar werden, dann heißt das, dass du deinen neuen Körper bekommst, nämlich deinen Auferstehungskörper, so wie Jesus einen hat. Dann ist unsere Erlösung abgeschlossen. Weil unser Geist ist von Neuem geboren. Du hast Jesus angenommen. Deine Seele wird erneuert durch das Wort Gottes, aber dein Körper ist immer noch Fleisch und Blut und er wird eines Tages mal in die Erde gelegt werden. Also dieser Körper geht nicht mit in den Himmel. Da bin ich heute ganz dankbar drüber, weil ich will den neuen Körper, wie Jesus ihn hat. Amen. Und das Erste, wenn wir schauen jetzt bei diesen Wehen, was geboren wird, nicht gleich schon wieder in die Welt, weite Welt raus, sondern schau erst mal nur auf dich und du wirst so eine Hoffnung davon bekommen, dass du weißt, dass diese Geburtswehen, was über die Erde geht, jede einzelne dieser Wehen, die presst etwas heraus, nämlich die Wiederkunft des Christus und in Bruchteil von einem Augenblick wirst du verwandelt und die Toten in Christus stehen auf zuerst und wir, die wir leben, werden dann verwandelt und den Körper haben wie Jesus. Überleg mal, du hast einen göttlichen Auferstehungskörper. Und Paulus schreibt da hier, die ganze Schöpfung, das heißt alles, was jetzt wieder erwacht im Frühling, die ganze Schöpfung, die sehnt sich nach dieser Offenbarwerdung der Söhne Gottes. Nämlich, dass die Toten auferstehen und dass die Christen, die auf der Erde leben, verwandelt werden und plötzlich ganz viele Christusse auf dieser Erde rumlaufen. Erstmal entrückt werden, dann kommen wir wieder zurück. Aber danach sehnt sich die ganze Schöpfung, weil dann das geschieht, was in Matthäus 19, 28 steht. Aber nochmal zurück, Vers 23. Wir haben die Erstlingsgabe des Heiligen Geistes erhalten. Das heißt, der Heilige Geist ist dir von Gott gegeben als wie eine Anzahlung. Und deine Restzahlung für deine Erlösung kriegst du an dem Tag, wo du verwandelt wirst, wo du den Körper wie Jesus bekommst, wenn Jesus zurückkehrst. Also der Heilige Geist in dir ist die Garantie dafür, dass du den Auferstehungskörper von Jesus bekommst. Und der ist unsterblich. Da kann durch Gedanken hier und da sein. Du denkst bloß dran, bist in Amerika und dann bist du dort. Also so ist, oder im Himmel oder auf der Erde, du bist wie Jesus, überall kannst du sein. Du bist den irdischen Begrenzungen nicht mehr unterworfen. Dieser Körper wird nie mehr krank. Du siehst dann schön aus, so Ende 20, ja. Ich habe dann wieder volles Haar. Und so weiter, gut. Aber das steht vor uns, ihr Lieben, das steht vor uns, dieser Tag. Und Paulus schreibt hier, wir seufzen in uns selbst. Weißt du, was Seufzen ist? Ja, die Schöpfung seufzt. Wenn du mal im Geist hinhörst, hörst du jeden Baum oder jede Blume, jeden Grashalm seufzen und sagen, okay, 2017 und die Sonne scheint und ich breche meine Knospen wieder raus. Aber das ist echt super, dass die Sonne scheint. Aber ich seufze, ich sehne mich so sehr danach, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Amen. Weil die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Adam und Eva sind gefallen und sie hatten die Autorität über die gesamte Erde, über die gesamte Schöpfung. Und weil sie gefallen sind, ist die Schöpfung ebenso gefallen. Jedes Tier seufzt in sich. Eigentlich, denkst du, das macht den Raubtieren Spaß, immer wieder irgendwelchen Sachen hinterherrennen und dann sie schlachten und auffressen und manchmal kriegen sie nichts. Das macht denen auch keinen Spaß. Der Löwe wird lieber Stroh fressen oder Gras. Wie es im tausendjährigen Reich geschieht. Das heißt, die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, weil derjenige oder diejenige, der Mensch gefallen ist, von Gott weggefallen ist und deswegen wurde die ganze Schöpfung dort in Mitleidenschaft gezogen. Und sie sehen sich nach dem Tag, wo das Ganze wieder umgekehrt wird. Die freuen sich über jeden, der gerettet ist, aber sie sehen sich nach dem Tag, wo du deinen Auferstehungsleib bekommst und sie seufzen in sich, die Schöpfung und genauso wir. Und wir erwarten diesen Tag. Amen. Das Erste, was dann geboren wird, ist unser neuer Körper. So, und das hat natürlich eine Auswirkung auf die Erde. Und Jesus spricht in Matthäus 19, Vers 28, spricht er von einer Wiedergeburt der Erde. Hat es schon mal jemand gelesen? Matthäus 19, Vers 28, Petrus fragt vorneweg, siehe, wir haben alles verlassen, sind dir nachgefolgt und was haben wir denn jetzt davon? Und da sagt Jesus, Vers 28, wahrlich, ich sage euch, ihr, die mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Das ist das Nächste, was zur Geburt kommt. Es wird das Reich Gottes hier auf dieser Erde herausgepresst, wie geboren. Das heißt, Jesus kommt zurück, um hier auf dieser Erde zu herrschen und zu regieren in Jerusalem auf dem Thron Davids. Und es wird ein weltweites Friedensreich geben, wo Jesus mit seiner Gemeinde Israel über die gesamte Welt herrscht. Amen. Und das ist die Wiedergeburt der Welt, wie Jesus das beschreibt. Es gibt noch viele Parallelen dazu. In Matthäus 25 beschreibt er das nochmal, was dann geschieht, wenn er zurückkehrt, auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzt. Und in Offenbarung 20, 1 bis 6 ist dann geschrieben, all die, das überlebt, die dann umgebracht wurden während der Zeit des Antichristen, wurden wieder lebendig und sie haben ebenso Throne bekommen, auf denen sie sitzen und herrschen werden. Das ist deine Zukunft, mit Jesus zu herrschen und zu regieren. Und die ihm ganz eng nachgefolgt sind, das heißt seine Jünger, die werden natürlich dann ganz eng mit Jesus zusammen sein und er sagt zu ihnen, sie werden auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Er übergibt ihnen Autorität. Aber nochmal zurück, hier geht es um eine Geburt. Es wird das Reich Gottes auf dieser Erde zur Geburt gebracht. Wenn man nochmal zurückspringt zur Schöpfung, dass die Schöpfung sich danach sehnt, dass Jesus hier herrscht, ja, dann gibt es auf dieser Erde, wenn Jesus herrscht, keine Sünde mehr, weil der Teufel für 1000 Jahre gebunden wird, der die Menschen zur Sünde verführt. Und dann wird es dieser Erde gut gehen. Und die Geburtswehen sind manche, die Jesus dort erwähnt, sind auch mit Naturkatastrophen verbunden. Und das heißt, jede Naturkatastrophe, das ist praktisch wie das Land, wie die Schöpfung sich wehrt gegen die Sünde, die ein Land bedeckt. Und im Alten Testament gibt es eine Stelle, weil die Sünde in Israel oder in den Nationen überhand genommen hat, dann hat das Land seine Bewohner wie ausgespien, wie ausgebrochen. Das heißt, wenn die Sünde in einer Nation immer mehr zunimmt, beeinflusst das auch die Schöpfung und die ganzen Naturkatastrophen, die wir zurzeit erleben, Tsunamis und was weiß ich alles, Wirbelstürme und was immer mehr zunimmt, das hängt auch mit diesen Geburtswehen zusammen. Die Schöpfung wehrt sich gegen die zunehmende Sünde in dieser Welt. So, und was aber geboren wird, ist das Reich Gottes auf dieser Erde. Und wir gehen nochmal rein in Daniel jetzt. Offenbarung 20, 1 bis 6 hatte ich jetzt erwähnt, aber wir lesen nochmal Daniel 7, weil das betrifft alles uns, ihr Lieben. Das ist so stark. Daniel 7, Vers 13 und 14. Und dort ist geschrieben, wie Jesus dort die Herrschaft gegeben wurde. Und ich schaute in der Vision bei Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer, wie der Sohn des Menschen. Er kam zu den Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienen ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königreich so, dass es nicht zerstört wird. Also Jesus empfängt die Herrschaft von Gott. Er hat sie schon, wo er bei ihm, nachdem er in den Himmel zurückgekehrt ist, aber empfängt nochmal ganz bewusst die Herrschaft über die Erde, dann, wenn er runterkommt, über alle Nationen, Völkern und Sprachen. Dann Vers 18 ist wieder die Rede von uns. Und ihr Lieben, das ist deine und meine Zukunft. Weil in deinem erneuten Körper mit Jesus wirst du ganz nah mit Jesus dran wieder auf diese Erde zurückkommen und Jesus hat eine Aufgabe für dich. Vers 18, nachdem die Weltreiche, die über diese Erde gehen, beendet wurden, das letzte ist ja dieses antichristische Reich, es hat ein Ende, es hat nur eine begrenzte Zeit, nachdem das vorbei ist, ihr Lieben, dann kommt Vers 18, die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und sie werden das Reich besitzen bis in Ewigkeit, ja bis in Ewigkeit der Ewigkeiten. Das heißt, das Königreich wird Jesus mit seiner Braut mit uns teilen und dieses Königreich wird niemals ein Ende haben. Ihr Lieben, du wirst mit dem König zusammen herrschen und regieren. Du wirst mit Jesus Autorität bekommen und du gehörst zu ihm, zu seiner Braut, zu seinem königlichen Gefolge. Und es wird niemals vergehen, seine Herrschaft. Dann nochmal Vers 22. Vorher steht geschrieben, dass der Antichrist Krieg führen wird gegen die Heiligen. Und dann steht hier, bis der alt an Tagen war, kam und das Gericht den Heiligen des Höchsten gegeben wurde und die Zeit anbrach, dass die Heiligen das Königreich in Besitz nahmen. Und Vers 27, das Reich und die Herrschaft und die Größe der Reiche unter dem Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Also es steht in dem Kapitel 7, steht mehrmals drin, was deine und meine Zukunft ist. Dass diese gegenwärtigen Weltreiche, auch wenn sie sich noch so mächtig gebärden und es kommt noch einiges auf uns drauf zu, aber die sind nur für eine begrenzte Zeit hier, dann wird das Ganze beseitigt. Und du und ich, die wir mit Jesus unterwegs sind, momentan sehen wir noch nicht viel davon, aber du bist berufen, mit Jesus das Reich zu erben. Amen. Gut, das soweit dazu, was geboren wird. Und das Ganze wird dann 1000 Jahre auf dieser Erde sein, das 1000-jährige Friedensreich. Christus auf seinem Thron wird mit seiner Gemeinde, seiner Braut herrschen und regieren. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu Matthäus 24, dann spricht Jesus von Bedrängnissen. Er spricht von Trübsal und er spricht von Bedrängnis. Und bevor wir in die Einzelheiten reingehen, müssen wir uns einer Sache klar sein, dass es einen grundlegenden Unterschied gibt zwischen Bedrängnis, Trübsal und Gericht. Amen. Weil es herrscht viele Verwirrung darüber in christlichen Kreisen über die letzte Zeit, weil man das nicht unterscheidet. Viele sagen, dass die Trübsalszeit 7 Jahre, laut so einer Jahrwoche von Daniel, dass die 7 Jahre lang dauert und dass in dieser Trübsalszeit die ganzen Gerichte über die Erde gehen und die Gemeinde vorher weggenommen wird. Das steht aber so nicht drin. Wir müssen dort klar auseinanderhalten, Bedrängnis und Trübsal ist etwas anderes wie der Zorn Gottes, der sich in Form von Gerichten auf die Erde ausgießt. Und an der Definition kannst du das schon erkennen, was ist Bedrängnis und was ist Trübsal. Und dieses Wort Bedrängnis, Trübsal, wird 45 Mal im Neuen Testament erwähnt. Also nicht nur in Matthäus 24, wo von der großen Trübsal die Rede ist, sondern es wird 45 Mal im Neuen Testament erwähnt. Und es bezeichnet dort im Neuen Testament in der Regel immer das Leiden eines Christen in dieser Welt, besonders wenn er verfolgt wird. Es ist immer die Bezeichnung für das Leid eines Christen in dieser Welt, besonders wenn er verfolgt wird. Und dieses Wort besagt, es wird etwas wie zusammengedrängt, ein Zustand der Enge, wo man sich bedrängt fühlt, man traut sich nicht mehr auf die Straße, man traut sich im Iran nicht mehr an die Hauskirche zu gehen, ne, weil man nächsten Moment von der Geheimpolizei verhaftet werden kann. Das ist Bedrängnis. Man traut sich nicht mehr, Menschen zu taufen, weil das kann sofort deinen Tod nach sich ziehen, dort in diesen Ländern. Man ist wie bedrängt. Ein Zustand von Enge, Bedrückung und Drangsal. Das ist Trübsal, das ist Bedrängnis. Und es bezeichnet immer den Zustand eines Christen in einem Verfolgungsumfeld. Und währenddessen werden wir mal beschauen, was der Zorn Gottes ist. Der Zorn Gottes beschäftigt sich nicht mit Christen, sondern mit denen, die nicht an ihm gläubig geworden sind. Und der Zorn Gottes, der über die Erde geht, von denen auch in der Offenbarung die Rede ist, das ist nicht irgendwie ein emotionaler Ausbruch von Gott, wo Gott plötzlich einen Wutausbruch hat wie ein Mensch und um sich schlägt und alles kurz und klein macht, weil es ihm gerade mal so ist. Sondern der Zorn Gottes ist rein, er ist heilig und er richtet sich in erster Linie gegen die Sünde und gegen den unbußfertigen Sünder. Der Zorn Gottes ist immer die Verurteilung und die Bestrafung des unbußfertigen Sünders. Gott hat auch schon eine lange Zeit von Geduld, aber dann, wenn die Sünde überhand nimmt, dann gießt er seinen Zorn aus über diejenigen, die nicht auf seine Liebe, Güte, die zur Umkehr leitet, reagieren. Also es ist immer die Verurteilung und Bestrafung des unbußfertigen Sünders und es hat nichts mit Christen zu tun. Ich habe noch mal eine Definition vom Zorn Gottes, die ich ganz gut finde. Ist im Verhältnis, wie was Gott ist eigentlich wie ein Vater. Ja? Und Gottes Zorn ist der Widerstand des göttlichen Charakters, den er hat, die Heiligkeit, gegenüber der Sünde und die Entschlossenheit des göttlichen Verstandes, diesen Widerstand in angemessener Weise zum Ausdruck zu bringen und durch den Ausschluss des Übeltäters von den Vergünstigungen, die er den Gerechten gewährt. Wir bewundern den Charakter eines Vaters, der sich der Unordnung, dem Laster und Ungehorsam in seiner Familie widersetzt und der seinen Widerstand in angemessener Weise zum Ausdruck bringt. Wir bewundern den Charakter eines Regierenden, der sich dem allem Verbrechen in seiner Nation widersetzt und dieses Empfinden in Gesetzen ausdrückt. Warum sollten wir nicht gleichermaßen Gefallen haben an Gott, der sich allem Verbrechen in allen Teilen des Universums widersetzt und der sich entschließt, seinen Widerstand in der angemessenen Weise auszudrücken, um der Erhaltung der Ordnung und der Förderung des Friedens? Das heißt, der Zorn Gottes ist immer dazu da, um Ordnung und Frieden wiederherzustellen. Wie ein Vater, der an seine Familie mal sagt, mit der Hand auf den Tisch schlägt und sagt, jetzt reicht's. So weit, aber nicht wie bisher, aber jetzt nicht mal weiter, jetzt schaffen wir mal Ordnung hier. Dann gibt es eben eine Bestrafung und dann geht es wieder im Frieden weiter. Also so ist der Zorn Gottes über diese Erde auch zu verstehen. Weil es gibt durch diese Hypercrace-Lehren gibt es wirklich solche Aussagen, dass Jesus alle vergangenen, gegenwärtigen, zukünftigen Sünden schon vergeben hat, dass der Zorn Gottes alles schon auf Jesus lag und dass es keinen Zorn mehr gibt für die Menschen. Und das ist biblisch völlig unhaltbar, weil ein Vater, echter Vater, wie Gott ist ja ein Vater, muss die Sünde, wenn sie auf sein Angebot der Liebe nicht reagieren, muss er jetzt mal sagen, jetzt ist Schluss. Und das ist ein heiliger Zorn. Er kann das bei Jesus nachvollziehen, als er im Tempel dieses ganze Durcheinander gesehen hat, was dort abgeht. Da hat ihn der heilige Zorn gepackt und dann hat er mal ordentlich dort drin aufgeräumt. Amen. Also so ein Stück ein Vorbild dazu. So dieser... Diese Bedrängnis, die geht maximal 3,5 Jahre für die Gemeinde. Es steht immer wieder von 3,5 Jahren die Rede. Matthäus 7, Vers 25, Daniel 7, Vers 25 und 26. Und dieser Antichrist wird Worte reden gegen den Höchsten, wird die Heiligen des Höchsten aufreiben. Er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetze zu ändern. Und sie werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und danach wird das Gericht sich setzen, man wird seine Herrschaft wegnehmen, um sie zu vernichten, zu zerstören. Und hier hast du diesen Zusammenhang. Es wird diesem Antichrist praktisch 3,5 Jahre gewährt. Und es ist im Vergleich zur Weltgeschichte nicht viel. Aber wenn du drinstehst in 3,5 Jahren, wird das wie eine Ewigkeit vorkommen. Weil diese Zeiten, sagt Jesus, sie waren vorher nicht gewesen, werden auch danach nicht mehr das sein. Es wird eine heftige Zeit sein. 3,5 Jahre und danach kommt das Gericht. Das heißt, 3,5 Jahre wird er die Heiligen des Höchsten aufreiben. Das bedeutet, 3,5 Jahre wird ihm Macht gegeben werden, gegen die Heiligen Krieg zu führen. Warum auch immer. Ich gehe mal davon aus, dass es nochmal eine endzeitliche Ernte gibt und das steht auch vor uns, dass weltweit durch die Kraft des Heiligen Geistes nochmal eine gewaltige Ernte eingebracht wird. Und wir haben jetzt ein super Buch gelesen von Mariah Woodward Edder, die ich sehr verehre, von der wir sehr viel lernen können. Und sie hat 1913 verheißen oder prophezeit, ebenso wie zwei andere namhafte Männer Gottes, dass in 100 Jahren, 100 Jahre später, sich die Herrlichkeit weltweit ausgießen wird. Damals hatten die schon krasse Sachen, 1906, 19, in dieser Zeit. Und dass sich das in 100 Jahren wiederholen wird, aber noch viel stärker und weltweit, auch in Deutschland. Und es gibt auch viele Prophetien in dieser Richtung. Das wird eine weltweite Ernte einbringen, die auch in der Offenbarung geschrieben steht, wo der Menschensohn die Sichel anlegt und die Nation aberntet. Das heißt, es wird nochmal eine gewaltige, inmitten dieser Bedrängnis, inmitten diesen Dingen, die geschehen, auch wirtschaftlich, auch vielleicht in unserem Land, mit Menschen aufwecken, nutzt das Gott als Werkzeug, um nochmal eine Ernte auch in Deutschland einzuholen. Das heißt, es werden sich in Deutschland nochmal Millionen Menschen bekehren zu Jesus. Also Gott hat das vor. Jetzt gibt es in Deutschland 2% echte Christen. Ist nicht viel. Bei über 80 Millionen. Aber Gott geht an diesem Land nicht vorüber, sondern er wird nochmal eine Ernte einfahren. Und diese Ernte wird dann geprüft werden. Das heißt, die Gläubigen, die dort zu Jesus gekommen sind in dieser letzten Ernte, die werden nochmal durch eine Zeit von Betrübnis, von Bedrängnis durchgehen müssen. Und darin prüft Gott, ob ihr Glaube echt ist. Und diese Bedrängnis wird die Spreu vom Weizen trennen. In China war es zum Beispiel so, wo die große Verfolgung ausbrach unter den Kommunisten, war plötzlich innerhalb kurzer Zeit gab es bloß noch 50% Christen. Also 50% der, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es waren damals, Christen sind durch diese kommunistische Verfolgung vom Glauben abgefallen. Das heißt, sie standen nicht fest in Jesus. Und durch diese Verfolgung ist eine Ernte in China hervorgekommen, die über hunderte von Millionen haben, gibt es jetzt Christen in China. Und ähnlich ist das so zu verstehen, dass Gott eine Bedrängnis zulässt, ob dieser oder jene echt an Jesus dran ist oder nicht. Die Spreu von Weizen trennen. So, und der Höhepunkt dieser Bedrängnis, dieser Enge, das sind maximal 3,5 Jahre. Und darauf, nach den 3,5 Jahren, folgt dann der Zorn Gottes. Dann die nächste Schriftstelle dazu. Daniel 12, Vers 7. Und er fragt Daniel den Engel in der Vision, wie lang geht denn das oder wann wird das sein, diese außergewöhnlichen Ereignisse, die ich gesehen habe, und wann ist das Ende davon? Und dann sagt dieser Engel zu Daniel, ich hörte den in Leinen gekleideten Mann, Vers 7, der oben über dem Wasser des Stromes war, erhob seine rechte und seine linke zum Himmel und schwor bei dem, der ewig lebt, Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschlagung der Kraft des heiligen Volkes abgeschlossen sein wird, wird all dies vollendet werden. Und dieser Engel in dieser Vision sagt zu Daniel wieder, Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Und das ist eine Umgangssprache für 3,5 Jahre. Er erwähnt wieder diesen Zeitraum und die Kraft des heiligen Volkes wird abgeschlossen sein. Das heißt, während dieser 3,5 Jahre, während dieser Zeit, wird Israel nochmal durch eine Prüfung, durch Gericht durchgehen. Das heißt, Israel wird nochmal eine schwere Zeit durchmachen und die Kraft des heiligen Volkes wird wie zerschlagen werden. Das heißt, ihr Stolz wird gebrochen und ihr werdet dann schreien, wie Jesus sagt in Matthäus 23, ich komme erst wieder zu euch Juden zurück, wenn ihr zu mir ruft, gesegnet seid ihr, da kommt im Namen des Herrn, Baruch Rabba Beshem Adonai. Wenn ihr das ruft, dann komme ich zurück zu euch. Also das heißt, so hat dieser Engel das Daniel erklärt. Und dann gehen wir nochmal in die Offenbarung rein, damit wir auch diesen Zusammenhang sehen. Offenbarung 13, Vers 5. Es wurde dem Tier, dem Antichrist, ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerung redete. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Und Vers 7, es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen, sie zu überwinden und so weiter. Das heißt, dem Antichrist werden 42 Monate, umgerechnet sind das 3,5 Jahre. Bei Daniel steht nochmal die Zeit 1260 Tage. Das sind alles zusammengenommen, sind das 3,5 Jahre. Und diese 3,5 Jahre, das ist der Höhepunkt der Bedrängnis. Erleben. Viele Christen weltweit machen schon Bedrängnisse durch und Verfolgung und Enge, aber es wird nochmal weltweit zunehmen gegen alle Christen, die auf der ganzen Erde leben. Und es wird aber der Höhepunkt maximal 3,5 Jahre sein, wo Jesus sagt, diese Zeit wird verkürzt, weil sonst keiner das überstehen würde, weil das so heftig sein wird, wie es nicht zuvor geschehen ist, auch danach nicht wiederkommen wird. Das heißt, die Endzeitzeichen von Matthäus 24 und die sechs Siegel von Offenbarung 6 und Daniel 7, das ist noch nicht das Gericht Gottes, sondern es ist erst die Bedrängnis. Kann man das auseinanderhalten? Und im siebten Siegel gibt es dann den Übergang zu den Gerichten. Es gibt Bedrängnis für die Gemeinde und den Zorn Gottes für diejenigen, die nicht an Jesus glauben. Und viele denken, dass wir so weiterleben in Deutschland, dass es uns so gut geht und dass Jesus uns dann mal von unserem Sofa wegholt und sagt, jetzt kommst du zu mir in den Himmel. Du, ihr Lieben, was haben wir als Deutsche für ein Vorrecht, nicht durch Verfolgung durchzugehen müssen? Sind wir besser wie die anderen, die sowas erleiden? Nee. Gott wird auch in Deutschland die Ernte einfahren und die Ernte prüfen, sichten, Spreu und Weizen voneinander zu trennen. Und viele Endzeitprophetien gehen in diese Richtung, dass Jesus uns wegholt, bevor es hier irgendwo brenzlig wird. Diese Lehre gibt es erst seit 150 Jahren. Die Apostel haben das nicht geglaubt. Die Christen bis vor 150 Jahren kannten diese Lehre gar nicht. Die ist erst damals aufgetaucht und da gab es verschiedene Umstände, die dazu geführt haben. Ich finde es total super, wenn Jesus heute käme. Also ich will durch das ganze Zeugs nicht durch. Ne? Ich bete gern für die verfolgten Christen, das ist übrigens Saat und Ernte, wenn du jetzt für sie betest. Ja, die Hefte liegen draußen, haben wir ein paar neue jetzt mit, die neuen Ausgaben von oben durch. Bete für die verfolgten Brüder und Schwestern und du sähst in deine Zukunft. Das heißt, wenn du jetzt Anteil hast, wie Jesus das sagt, an deinen Brüdern und Schwestern, die leiden, die verfolgt werden und ihr Leid teilst und im Gebet für sie einstehst. Weil viele dieser verfolgten Christen sagen, wenn er mal Geld schickt und so, das, was mir durchgeholfen hat, wo ich im Gefängnis saß, waren die Gebete der Heiligen weltweit. Ich habe das gespürt, dass ich einen inneren Frieden hatte, dass ich innerlich ruhig war, auch wo ich im Gefängnis war. Und vielen Pastoren im Gefängnis, ich habe schon einige Zeugnisse gelesen, die haben hinterher gesagt, das war die beste Zeit meines Lebens. Der Heilige Geist war so stark auf mir und afrikanische Pastoren, die sie eingesperrt haben in den muslimischen afrikanischen Ländern, die haben eine ganze Reihe von diesen Mitgefangenen, die waren ja mit Mördern und Vergewaltigern und alles Mögliche zusammen. Ne? Ist ja nicht so, dass die ihre Einzelzelle hatten mit allem Komfort wie in Deutschland. Und die haben eine ganze Menge zu Jesus geführt. Im Iran habe ich gelesen, ein Zeugnis von zwei Frauen, die sie eingesperrt hatten, weil sie eine Hauskirche hatten. Und die sind in mehreren Gefängnissen, zwei Schwestern, zusammen gewesen. Und die waren zusammen mit Prostituierten und Drogendealerinnen und alles Mögliche. Und die haben eine ganze Reihe von diesen Prostituierten haben die zu Jesus geführt. Im Gefängnis im Iran. Dann hat sich Amerika, die amerikanische Christen und Regierung eingesetzt und auf Druck von Amerika sind die dann freigekommen. Aber während dieser Zeit im Gefängnis haben die eine Ernte eingefahren für Jesus. Amen. Ist nicht so erfreulich, aber das Wort Gottes sagt uns doch viel darüber aus. Und worüber wir sprechen, es ist eine Vorbereitung für uns, damit wir nicht blauäugig in die Zukunft schauen. Oder eine falsche Erwartung haben, die nicht erfüllt wird. Du glaub mal, wenn plötzlich die Dinge sich verändern, auch hier, und viele Christen glauben, Jesus holt mich vorher heraus. Und die setzen ihre ganze Hoffnung rein, Jesus entrückt mich, bevor es hier schlimmer wird. Sind die vorbereitet, wenn die Umstände sich ändern? Nein. Es kann dann durchaus passieren, dass sie dann abfallen vom Glauben, wenn der Druck, ne, von außen stärker wird. Wie das Samenkorn, was auf den Felsen gesät ist. Na, wenn die Sonne heißer brennt und alles schlimmer wird, dann... Deswegen ist das, worüber wir sprechen, auch notwendig, damit wir vorbereitet in diese Zeit reingehen. Sollte Jesus trotzdem, trotz alledem eher wiederkommen, ich würde mich noch freuen, er würde uns vorbereitet finden. Ja? Aber laut des Wortes Gottes ist für die Gemeinde eine gewisse Enge noch in Zukunft. Für viele Länder ist es schon, aber wie gesagt, das sind wie Geburtswehen, die langsam beginnen, aber immer heftiger werden und dort wird uns Jesus auch durchführen. Aber die gute Botschaft bei dem ist, was vor uns liegt in der Zukunft, ja, ist das genau auseinanderzuhalten, dass wir durch diese Zeit des Zornes Gottes, der über diese Erde geht, nicht hindurchgehen müssen. Davor bewahrt uns Jesus. Amen. Also da steht im Wort Gottes das hundertprozentig drin, dass wir vor dem Zorn Gottes bewahrt werden, der über diese Erde geht. Weil es auch einige Endzeitlehren gibt, die sagen, diese ganzen Zornschalen und Posaunengerichte in der Schrift muss die Gemeinde hier auf dieser Erde erdulden. Das stimmt nicht. Bedrängnis für die Gemeinde, Zorn Gottes für die, die Jesus abgelehnt haben. Amen. Und das ist die erfreuliche Botschaft. Und da schauen wir uns die Schriftstellen nochmal an und da beenden wir dann heute auch hier an dieser Stelle. Jesus bewahrt die Gläubigen vor dem kommenden Zorn. Vorher gehen wir nochmal, ich gehe nochmal rein, damit wir Zusammenhang haben. Die Bedrängnis für die Gemeinde, Offenbarung 13, Vers 7 und 10. Und es wird dem Antichristen gegeben, habe ich schon erwähnt, mit den Heiligen Krieg zu führen, sie zu überwinden. Es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm, jedes Volk und jede Sprache, jede Nation. Und dann weiter unten. Wenn jemand in Gefangenschaft geht, so geht er in Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert getötet wird, so muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist das Ausharren und Glaube der Heiligen. Dann Matthäus 24. Vers 9. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern, euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Vers 21. Und dann wird eine große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist, auch niemals sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Dann Daniel 7, 21. Ich sah, wie dieses Horn, also der Antichrist, gegen die Heiligen Krieg führte und sie besiegte, bis der alt war an Tagen kam und das Gericht den Heiligen des Höchsten gegeben wurde. Und die Zeit anbrach, dass die Heiligen das Königreich in Besitz nahmen. Und noch eine Stelle von Paulus, 2. Timotheus 3, Vers 12. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Also das spricht er alle an. Mehr oder weniger werden wir Verfolgung erleiden. Und in unserem Land, in Europa, wird es von dieser Superkirche ausgehen. Also von dieser Huri Babylon, die wird, werden wir dann noch sehen, werden wir uns damit beschäftigen. Sie wird die Heiligen verfolgen. So, und die Gläubigen werden bewahrt vor dem kommenden Zorn Gottes. Jesaja 53, 5, dass die Strafe auf Jesus lag zu unserem Frieden. Das heißt, den Zorn Gottes hat Jesus für uns getragen, für unsere Sünden. Unsere Sünden und den Zorn darauf, die Bestrafung, Verurteilung Gottes hat Jesus für dich und mich getragen, wenn du Jesus angenommen hast. Dann Römer 5, Vers 9. Die Stellen, die sollten dir sehr viel Hoffnung geben und sehr viel Zuversicht. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, werden wir durch ihn vom kommenden Zorn gerettet werden. Das heißt, Jesus lässt dich nicht durch den Zorn durchlaufen. Der Zorn ist nur für die, die Jesus abgelehnt haben. Du wirst davor bewahrt. In Jesus. Dann 1. Thessalonicher 1. Vers 10. Wir erwarten seinen Sohn aus den Himmeln, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns vor dem kommenden Zorn errettet. Also das heißt, Jesus hat uns nicht nur vor dem Zorn über die Sünde gerettet, sondern auch vor dem Zorn, der über die Erde gehen wird. Es steht ganz klar hier, dass die Gemeinde durch diese Zeiten nicht hindurchgehen wird. Jesus rettet uns davor. Und 2. Thessalonicher 1, Vers 6 und 7. Davor ist die Rede, dass die Gemeinde durch Bedrängnisse hindurchgeht. Bedrängnisse, dass sie gewürdigt werden, Vers 5, des Reiches Gottes, um dessen Willen er auch leidet. Also es ist eine Ehre, sage ich mal, Verfolgung zu erleiden, schreibt Paulus hier. So gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, also in Bedrängnis bringen, in Trübsal bringen, mit Bedrängnis zu vergelten. Und euch, die in Bedrängnis sind, mit Ruhe, zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Das heißt, wenn wir in Bedrängnis drin sind, wird Jesus uns dann in die Ruhe bringen. Und die, die uns bedrängen, uns, die die Christen peinigen, die werden dann die Bedrängnis erleiden. Und das ist das Gericht. Also könnt ihr aus den Stellen hervorlesen. Übrigens, sowas, was wir heute im Lobpreis erlebt haben, so zu tanzen und auch mal dem Ausdruck zu verleihen, dieser Freude, hat Jesus schon in der 9. Seligpreisung in Matthäus 5 gesagt, wenn ihr verfolgt werdet um meines Namens willen, dann macht was? Dann freut euch, tanzt und springt und hüpft, weil ihr wisst, dass euer Lohn groß ist im Himmel. Also die Reaktion auf Verfolgung ist tanzen, hüpfen und springen, weil euer Lohn dann groß sein wird, wenn ihr verleumdet werdet und so weiter. Dann Johannes 3, 36. Wer an den Sohn glaubt, an Jesus, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn Gottes nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also wer an Jesus glaubt, hat ewiges Leben, und wer es nicht tut, auf dem bleibt weiterhin der Zorn Gottes bezüglich der Sünde. Und Lukas 21, 36, ist dann die letzte Stelle dazu. Lukas 21, 36. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allen, was geschehen soll, also diesem Zorn, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Amen. Okay, ich denke, an dieser Stelle beenden wir mal und machen dann das nächste Mal weiter, weil du brauchst dieses Hintergrundwissen, um Matthäus 24 und die Siegel richtig einzuordnen und zu verstehen. Weil die Siegel, wenn Jesus anfängt, sie zu öffnen, eins nach dem anderen, das löst diese Bedrängnis aus. Also das hat mit dieser Bedrängnis etwas zu tun. Ja? Und danach geht es dann in die Gerichte über. Okay. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du echt gut bist und dass du unsere Sünden, aber auch die Bestrafung, den Zorn für unsere Sünden auf Jesus gelegt hast und damit wir frei sind in ihm. Danke, dass wir Vergebung der Sünden haben und danke, dass wir an Jesus vor diesem kommenden Zorn, der über die Erde gehen wird, bewahrt sind in ihm. Und Vater, ich bete auch, dass du uns das Wort nochmal richtig reinlegst in unser Herzen, dass du es offenbarst und dass du uns auch stabil machst und fähig in Ausdauer und Geduld und Hoffnung und Zuversicht nach vorn zu schauen und nicht in einer falschen Sicherheit uns zu wiegen, sondern dass wir uns vorbereiten auf die Zeit, auch wenn es mal enger wird, dass wir dort nicht fallen, sondern dass wir in dir stehen. Ich danke dir, Vater, dass du alles in deinem Wort vorausgesagt hast und danke, dass du alle Zeit bei uns bist und uns durchträgst. Alle Ehre sei dir. Amen.